Liebe Zuhörer unseres Radios, zum Thema des Gehorsams gehe ich das Buch Knechte Christi von Karl Rahner durch. Er hat Ende der 60er Jahre sehr Grundlegendes und Wichtiges dazu geäußert. Auch in der Frage des klerikalen Gehorsams ist es angebracht, ehrlich auf den tödlichen Konflikt zu achten zwischen Jesus und den religiösen Autoritäten des auserwählten Volkes. Natürlich kann man das Wesen dieses Konflikts nicht einfach einsinnig übertragen auf den, wie schon gesagt, durchaus möglichen Fall eines Konflikts zwischen dem Gewissen des kirchlichen Oberen und dem Gewissen eines Untergebenen. Denn Jesus wusste sich als Herrn des Gesetzes, also er steht über dem Gesetz, und als Sohn des Vaters. Dennoch kann Christus auch dem Kleriker in einem solchen Konfliktfall Vorbild sein. Es wurde schon gesagt, dass Jesus in diesem seinem Konfliktfall und in seinem Ungehorsam, das in Anführungszeichen, nicht Berufung einlegt an das Recht einer autonomen Freiheit und Unabhängigkeit. Das war ja damals Ende der 60er Jahre das Schlagwort schlechthin und ist es auch heute noch. Ich berufe mich auf meine autonome Freiheit. Autonom heißt vom Griechischen her sich selbst gesetzgebend. Sowieso schon ganz grundsätzlich problematisch, wenn man das christliche Verständnis von Freiheit und Gehorsam zugrunde legt. Er beruft sich auf den Gehorsam, den er dem Vater schuldet. Und dass er gewusst hat, dass er durch diesen Ungehorsam gerade gehorsam wird, gegenüber der letzten Bestimmung der Synagoge des auserwählten Volkes, wie es in der Schrift vorgezeichnet war. Also er hat letztlich den Willen Gottes, wie er im Alten Testament geoffenbart worden ist, erfüllt. Darum ging es ihm. Und nicht das, was Menschen daraus gemacht haben, ihre kleinlichen Satzungen und Bestimmungen, die die Menschen geknechtet haben und vom Wesentlichen wegführten. Der Priester muss also in seinem Ungehorsam aus Gewissensgründen am Beispiel Christi sich messen. Er muss zusehen, ob die Handlungsweise, die er glaubt, beobachten zu müssen, ihn tiefer einführt in den Gehorsam bis zum Tod, in den Dienst an den Menschen, indem er sich selbst vergessend für das Heil der Menschen sich verschwendet. Also Sie merken, da ist schon ein ganz anderes Gehorsamsverständnis gefordert. Ob ich im Pneuma, im Geist, in dieser Haltung des Herrn bin, gehorsam bis zum Tod zu sein, ob es wirklich Dienst an den Menschen ist, was ich hier tue, darum geht es. Wenn er nach einer ehrlichen, selbstkritischen Überlegung auf diese Frage nicht bejahend antworten kann, liegt die Vermutung sehr nahe, dass seine Berufung auf das eigene Gewissen, das den Befehl des kirchlichen Oberen unüberwindlich als objektiv unmoralisch beurteilt, nicht gerechtfertigt ist. Sie merken, die Grenzen sind also sehr eng gesteckt. Wenn er glaubt, auf diese Frage mit Ja antworten zu können, dann mag er gehorsam sein in demütiger Nachahmung des Beispiels Jesu, so wie Paulus. Er beruft sich dann auf den Anfang des Galaterbriefs, der auch Petrus ins Angesicht widerstanden ist. Er anerkenne dann die kirchliche Autorität und unterlasse die Erfüllung des bestimmten Gebotes dieser Autorität, also nur dieser ganz bestimmten Anweisung. Wenn er fest davon überzeugt ist, dass seine Erfüllung nur unter der Verletzung des eigenen Gewissens geschehen könne, dann ist er auch so gehorsam und in der Nachfolge Christi. Die ganze Frage des priesterlichen Gehorsams, die heute so viel besprochen und umstritten wird, lässt sich in der Theorie und vor allem in der Praxis letztlich durch eine rechtliche und kasuistische Theorie nicht bewältigen. Der Schlüssel einer praktischen Lösung ist Christus. Es ist sein Beispiel und sein Geist, durch die zusammen er das produktive Vorbild des Gehorsams ist. Denn die Norm des christlichen Lebens ist letztlich nicht eine ideale und abstrakte Theorie, auch wenn diese eines der Elemente des Lebens bildet, sondern der konkrete Christus selbst, an dessen Leben wir teilhaben. Letztlich haben wir nicht zu sagen, der Gehorsam ist spekulativ und in sich etwas gesellschaftlich Notwendiges und deshalb Sittliches. Denn dieser spekulative Beweis, wenn und insoweit er eine Gültigkeit hat, beweist im Allgemeinen, dass der Gehorsam eine legitime Verhaltensweise ist und in manchen Situationen des Lebens unausweichlich wird. Aber ein solcher Beweis macht nicht verständlich, dass ein konkreter Mensch für sein Leben den Gehorsam über das hinaus erwähnen könne, was unvermeidlich ist. Man muss vielmehr sagen, das Leben Christi, der das Kreuz statt der ihm zu Gebote stehenden Freude auf sich nahm, ohne der Schmach zu achten, Hebräer 12,2, ist selbst in sich die Norm unseres Lebens, die nicht noch einmal von woanders her begründet werden kann. Das Leben Christi ist unsere Norm. Wenn der Priester auf diesen Jesus, den Urheber und Vollender des Glaubens, blickt, der durch seinen Gehorsam zum Vorbild unseres Glaubens wurde, dann weiß er, warum er im priesterlichen Dienst diesen Gehorsam wagen darf. Soll die Bedrohung des klerikalen Gehorsams in unserer Zeit überwunden werden, dann müssen kirchliche Oberen und Untergebene in der Nachfolge des gehorsamen Christus und in seinem einen Geist zusammenarbeiten. Soweit jetzt Karl Rahner. Das trifft gut auf den heiligen Ignatius von Loyola, der ja in seinen Ordensregeln das vierte Gelübde eingeführt hat über Armut, Ehelosigkeit und Gehorsam hinaus, das der besonderen Verpflichtung zur Treue gegenüber dem Papst. Dieses Gelübde ist sehr streng formuliert. Man darf sich keine Ausnahmeregelung gestatten, wohin der Papst uns schickt zur Mission, und sei es bis ins ferne Indien, hat er damals formuliert, werden wir gehen. Ich darf Ihnen den Segen spenden, danke Ihnen für Ihr Wohlwollen, für Ihre Unterstützung, für Ihr Gebet. Es segne, heile und behüte Sie der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag.